Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12 und jetzt ist Gästestunde und da begrüßen wir ganz herzlich Lars Helmer vom LTT. Hallo, schön, dass du da bist.
Moin.
Moin, moin. Ja, noch ist morgen und ihr habt Sommertheater, ihr seid dieses Jahr dran, immer im Wechsel mit Lindenhof, Zimmertheater ist das LTT. Zuständig und mal wieder Shakespeare, mal wieder Neckarinsel.
Ja, das drängt sich doch geradezu auf. Also die Neckarinsel ist schon wirklich ein Spielort mit ganz besonderem Charme, ganz besonderem Flair. Wir sind jetzt seit 14 Tagen draußen am Proben und bei diesen exorbitant hohen Temperaturen ist es dort immer wahnsinnig angenehm, weil man hat so ein Blätterdach über sich, man hat links und rechts den Neckar fließen, dadurch kommt immer so ein bisschen Feuchtigkeit an. Das ist schon einer der angenehmsten Arbeitsplätze.
Den habt ihr euch für Romy und Julia ausgesucht. Ja. Warum Romy und Julia?
Warum nicht? Also Romy und Julia ist ein unschlagbarer Klassiker, ein Stück von großer, großer Bedeutung und es ist die ja wahrscheinlich bekannteste Liebesgeschichte aller Zeiten, oft verfilmt, oft auch in andere Formen gebracht, als Musical, als Ballett, als Oper. Das ist schon ein Stoff, an dem man sich richtig schön abarbeiten kann. Es ist eine hervorragende Geschichte mit großartigen Rollen für viele Schauspieler und man kann daraus immer ein großes Spektakel machen und auch das ist ja Sinn und Zweck des Tübinger Sommertheaters.
Und auch ihr macht wieder was Neues daraus?
Ja.
Nicht keine klassische Inszenierung, sondern?
Ach, ich würde sie gar nicht unklassisch nennen als Inszenierung. Also wir erzählen schon sehr gerade und unverfälscht diese Geschichte von den verfeindeten Häusern in Verona, den Capulets und den Montagus, wo sich eben dummerweise Sohn und Tochter der verfeindeten Häuser ineinander verlieben. Und ja, eigentlich so etwas wie ein Protest anregen. Sie sind der naiven Meinung, sie sind beide blutjung, sie sind der naiven Meinung, Liebe könne Berge versetzen, Liebe könne Kriege beenden und so weiter. Das wird natürlich nicht passieren. Wir alle wissen, dass diese Geschichte tragisch und tödlich für beide endet. Aber dieses Prinzip Hoffnung oder dieser Protest, das ist ja auch eine wunderbare Parallele, zu dem, was wir so bei Fridays for Future und so weiter erleben, dass junge Leute, dass die junge Generation sich auflehnt gegen das Establishment, gegen die Elternhäuser, dass die sagen, das ist unsere Welt, macht sie uns nicht kaputt, sondern hört auf damit und übergebt uns mehr Verantwortung. Das kann man fast ein bisschen gleichsetzen zu dem, was Romy und Julia sich in ihrer Naivität, in ihrer naiven Liebe ausdenken. Es wird ihnen nur einfach keine Zeit gegeben, das ist das Problem. Das Stück spielt sich innerhalb von 4 Tagen ab und das ist schon krass wenig, wenn man bedenkt, wie viel Stoff in diesem Stück eigentlich drinsteckt. Aber das, glaube ich, ist auch das, was diese größte Liebesgeschichte aller Zeiten ausmacht. Der Faktor unendliche und spontane und Liebe auf den ersten Blick. Und dagegen steht der Zeitfaktor, dass sie wirklich so extrem unter Druck gesetzt werden.
Was macht ihr anders?
Das Konzept von Regisseur Christoph Roos ist eng verbunden mit dem Konzept des Bühnenbildners Markus Maria Jansen, der eigentlich gar kein Bühnenbildner ist, sondern Musiker. Man kennt, wenn man Besucher des LTT ist, Markus Maria Jansen aus vielen Produktionen, zu denen er die Musik beigesteuert hat. Jetzt war das Konzept so, dass der Markus sich gewünscht hat, ich würde gerne mal ein klingendes Bühnenbild bauen. Und das Ganze ist dann so weiterentwickelt worden, dass es heute, dass es jetzt am Freitag diese beiden Familien, Capulet und Montagu, sind Holz gegen Metall. Es gibt Holzmusikinstrumente und Metallmusikinstrumente und diese Kämpfe, die ja bei Shakespeare quasi Mantel- und Degenkämpfe sind, also Gefechte, was uns heute nicht mehr ganz so zeitgemäß erschien, sind also erstmal musikalische Battles. Also Markus Maria Jansen hat wunderbare Musik komponiert. Da geht es gar nicht um Gesang oder um Lieder, sondern es ist wirklich Pattern, es ist wirklich kraftvolle, manchmal aber auch ganz romantische Musik, die unsere Schauspieler eben auf dem Bühnenbild selber erzeugen. Und das ist eine sehr spannende Sache. Und natürlich muss man irgendwann, weil man stirbt ja nicht an einem Hörsturz, muss man irgendwann auch zur Sache kommen und diese Kämpfe körperlicher fortsetzen. Und da gehen wir aber eben auch musikalisch ran, indem wir von diesem Musikbattle sozusagen über einer Form von Capoeira, wir haben extra einen Capoeira-Trainer oder sogar zwei engagiert, um unser Ensemble fit zu machen. Und dieser Kampftanz, der ja von eigentlich aus Afrika stammt, den haben aber Sklaven dann in Brasilien so als Kampftanz entwickelt. Das sieht wahnsinnig elegant aus, kann aber auch brandgefährlich werden. Und so wird das alles eine wilde, bewegte und vor allen Dingen für die Ohren sehr, sehr spannende Sache.
Du hast gesagt, du warst skeptisch, bevor, als du das gehört hast, das als musikalische, klingendes Bühnenbild. Warum?
Naja, fangen wir mal mit der Örtlichkeit an. Ne? Also die Platanen dort auf der Platanenallee, also man darf sie ja maximal angucken. Also anfassen ist ja schon frevelhaft und wenn man sich jetzt vorstellt, man würde da ein Stahlseil drumbinden von Platane zu Platane, um da einen Kontrabass draus zu basteln, dann sind einem da sehr, sehr große Grenzen gesetzt. Das war nämlich eigentlich der erste Traum von Markus Maria Jansen, die Platanen zum Klingen zu bringen. Und da war uns oder denjenigen und inklusive mir, die schon ein paar Tage länger in Tübingen sind, schon klar, das ist an dieses Heiligtum kommst du nicht ran. Und okay, dann hat sich das immer weiter entwickelt und dann gab es einfach die Entscheidung, okay, es wird eben zwei so musikalische Kästen geben, also Häuser, das Haus Capulet und das Haus Montagu. Das eine steht für Holz, das andere für Metall. Und dann hat Markus wirklich die obskursten Musikinstrumente gebastelt, meistens selbst, aber auch mit Hilfe unserer Technik. Es gibt zwei Streitwägen, die muten fast an wie Mad Max. Dazu eben, also unglaublich, also es gibt einen Cello-Kasten, das ist eine kleine Kiste mit einer einzelnen Seite. Es gibt einen eigengebauten Bass, eben nicht zwischen den Platanen, sondern an einem Besenstiel. Und viele, viele sehr, sehr wunderbare und skurrile Instrumente.
Also die Skepsis bezog sich nur auf die Location und das Benutzen der Platanen oder naja, auch auf das auf die gesamte Inszenierung?
Nee, gar nicht auf die Inszenierung, die kannte ich ja damals noch nicht, als ich meine Skepsis so fühlte, sondern es ging natürlich auch eben um die Frage, okay, Musikbattle hört sich toll an, ne? Aber also entweder mündet das dann in einer Westside Story, dass man sagt, okay, wir tanzen uns gegenseitig zu Tode oder eben man muss eben sich irgendwann für Waffen entscheiden, also irgendwann, es gibt mehrere Tod in dieser Geschichte. Und wie ich schon sagte, man stirbt nicht am Hörsturz, sondern da muss es schon mal handgreiflicher werden. Aber da haben wir uns dann wirklich so peu à peu angenähert und meine Skepsis ist absolut verflogen.
Angenähert heißt auch, du hast da dann drauf gedrängt oder auch ein bisschen als Dramaturg Einfluss genommen?
Ich hoffe, dass ich Einfluss genommen habe, sonst hätte ich meinen Beruf verfehlt. Aber wir sind da ja einfach immer in einem sehr offenen und immerwährenden Gespräch. Und das Ganze beginnt ja auch schon ein Jahr, bevor wir überhaupt anfangen, an dem Stück zu arbeiten, dass man so ein Konzept festtackert. Und dadurch, dass uns Markus Maria Jansen einfach auch seit Jahren gut bekannt ist, wussten wir auch, wir können uns auch darauf verlassen, dass da am Ende was rauskommt. Aber es gibt natürlich so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, also da würde ich doch eher nochmal drüber nachdenken.
Und dann stieß das auch auf Gehör.
Das stieß auch auf Gehör, aber genauso bin ich natürlich auch mit Argumenten und Taten von Christoph Roos und Markus Jansen andererseits überzeugt worden.
Was hast du noch bemängelt oder versucht zu verändern, außer jetzt das musikalische Battle in Waffen übergehen zu lassen?
Ja, also etwas zu verändern ist jetzt nicht unbedingt die primäre Aufgabe, sondern es geht ja eher darum, dass man als Dramaturg einfach darauf hinweist, dass irgendwas nicht stimmig ist, dass vielleicht eine Figur in eine Richtung läuft oder inszeniert wurde, die nicht ganz stimmig ist. Das sind ja eher dann die Feinheiten. Aber da ist, wie gesagt, Christoph Roos, unser Oberspielleiter als Regisseur, halt mir sehr gut bekannt und da kann ich auch sehr viel und sehr offen mit ihm reden. Und deshalb, also große Veränderungen sind da dann nicht geschehen.
Wie weit seid ihr? Premiere ist am Freitag. Gibt es da schon die ersten Komplettdurchläufe?
Ja, das wird jetzt hart werden für die Bewohner der Neckarhalde, weil jetzt natürlich ab heute Abend jeden Abend um 20.30 Uhr eine Endprobe stattfindet. Heute die sogenannte AMA, alles mit allem. Das heißt, da kriegen die Schauspieler zum ersten Mal die originalen Kostüme, die originale Maske, teilweise Perücken, die Originalrequisiten. Das verändert ja auch so ein Spiel für einen Schauspieler immer noch mal ein bisschen anders, wenn er plötzlich eine Perücke auf dem Kopf hat, die vielleicht wahnsinnig schwer ist oder sehr eng und ein bisschen auf den Kopf drückt. Das sind also schon Unwägbarkeiten teilweise. Da darf man gar nicht sagen, dass die Schauspieler zu mimosenhaft sind. Das sind wirklich äußere Einflüsse, die Dinge einfach verändern. Genau, das ist die AMA. Morgen ist dann die Fotoprobe um 20.30 Uhr. Dann am Mittwoch die erste. Mittwoch schon die zweite Hauptprobe. Morgen ist die erste Hauptprobe, genau. Mit Fotoprobe. Und dann kommt die zweite Hauptprobe. Am Donnerstag die Generalprobe. Am Samstag, Freitag die Premiere. Am Samstag gleich die zweite Vorstellung. Also es ist 6 Tage Dauerbeschuss für die Bewohner der Neckarhalde. Wir erwarten natürlich Proteste, die gab es vor 3 Jahren genauso. Und dem sehen wir aber relativ gelassen entgegen.
Ja, warum? Weil ist die Musik so schräg oder einfach insgesamt der Lautstärkepegel?
Na, es ist zum einen der Lautstärkepegel natürlich, weil einige Instrumente auch abgenommen werden durch eine Mikrofonierung. Dann sind natürlich Holz- und Metallinstrumente, vor allen Dingen Metallinstrumente, grundsätzlich sehr laut. Und es ist halt dann sehr viel Rhythmus. Ne? Und ich glaube nicht, dass es unangenehm zu hören ist, aber es ist einfach laut.
Seid ihr im Vorfeld aber schon auf die Anwohner zugegangen, oder?
Selbstverständlich. Alle Anwohner haben ein Schreiben von uns bekommen, auch mit der herzlichen Einladung, sich die zweite Hauptprobe am Mittwoch oder die Generalprobe am Donnerstag anzusehen, damit die auch wissen, warum ist es denn eigentlich 2,5 Stunden lang am Abend so laut. Wir hoffen uns dann natürlich den positiven Effekt, dass die sagen, ja, das macht ihr schon ganz toll und wir werden das schon 4 Wochen aushalten.
Aber alle erreicht man nie und ein paar Protestler gibt es immer?
Ja, es gibt ja auch die grundsätzlich protestieren, ohne zu wissen, was ist und was geschieht. Und auch die müssen wir natürlich versuchen zu erreichen oder zumindest insofern mitzunehmen, dass wir sie nicht allzu sehr belästigen.
Romeo und Julia, das Sommertheater des LTT, ab Freitag auf der Platanallee und dann bis 3. August. Wir reden mit Lars Helmer noch bis 12 Uhr über Stück und Inszenierung. Erstmal ein paar Takte Musik. Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Lars Helmer vom LTT. Romeo und Julia startet am Freitag die Premiere auf der Neckarinsel. Wir haben gehört, eine tragische Liebesgeschichte und die Familien stehen sich gegenüber und die Kinder wollen sich vereinen. Welche Protagonisten haben wir denn noch in den Familien? Tritt denn da auf? Du hast gesagt, viele Schauspieler, ein Stück für viele Schauspieler. Können wir da nochmal die Akteure hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen?
Ja, natürlich. Also fangen wir mit den Elternhäusern an. Auf der einen Seite gibt es Vater Montagu, das ist also Romeos Vater. Und auf der anderen Seite gibt es Lord und Lady Capulet, das sind Julias Eltern. Dazu kommt bei Julias Familie eine der wichtigsten Rollen in diesem Stück, nämlich die Amme, die zeitgleich mit der Mutter Capulet ein Kind gekriegt hat, das aber dann verloren hat. Sie hatte aber also Muttermilch und hat Julia wirklich aufgezogen, gesäugt. Das alles hat die Lady nicht getan, weil sie dazu keine Lust hatte. Sie hat auch bis jetzt auch im Stück überhaupt keine Beziehung zu ihrem Kind und alles läuft über die Amme, die sowas ist wie eine große Schwester für Julia, eine ganz enge Vertraute, die sie auch als Botin benutzt, wenn es jetzt immer hin und her geht zwischen Romeo und Julia in diesen kurzen Tagen, die sie sich überhaupt kennenlernen. Da ist die Amme immer ein Beziehungspunkt und eine Schlüsselfigur für beide Seiten. Es gibt bei Romeo noch eine zweite Schlüsselfigur, das ist Bruder Lorenzo, das ist ein Mönch, der ihm seit Kindertagen quasi väterlich zur Seite steht. Das ist bei uns gar nicht so altväterlich, weil das ein relativ junger Schauspieler auch noch ist. Also das ist auch so mehr so eine Kumpelgeschichte. Also Romeo betrachtet Lorenzo sicherlich mehr als Kumpel, aber seine Weisheiten, seine Ratschläge sind halt auch immer sehr christlich. Und das hilft ja auch manchmal nicht weiter. Und gibt es dann eben auch so Reibereien und Schwierigkeiten. Ja, dann gibt es natürlich die große kämpfende Fraktion, sag ich mal. Auf der Seite der Montagus, also aus Romeos Familie, sind das seine Cousins Mercutio und Benvolio. Und auf der Seite von den Capulets ist es Julias Vetter Tybalt. Und da sind wir eigentlich schon gleich quasi in dem ersten großen Konflikt, oder das Stück beginnt mit einem großen Kampf, wie es einfach so üblich ist. Das ist einfach eine traditionelle Überlieferung, wahrscheinlich seit Jahrhunderten. Begegnet ein Capulet einem Montagu, gibt's auf die Fresse. So, bei uns erstmal tänzerisch, aber dann geht's eben auch kämpferisch zu Rande. Und das Ganze wird unterbrochen von dem Prinzen von Verona, dem wirklich alles bis zum Hals steht. Der sagt, jetzt hört auf mit dieser Scheiße. Ich will, dass hier Ruhe herrscht in der Stadt, und wenn es noch einmal vorkommt, dann wird hier geurteilt. So. Und tatsächlich am Ende des ersten Teils, also kurz vor der Pause, kommt es zu einer neuen Konfrontation, bei der Tybalt, also Julias Vetter, den Mercutio, also Romeos Cousin, tötet. Aus Rache tötet dann Romeo Tybalt. Also zur Pause liegen zwei Leichen auf der Neckarinsel, und das Ensemble ist etwas minimiert, aber das fangen wir anders auf. Aber tatsächlich kommt dann der Prinz und fällt ein relativ mildes Urteil, nämlich er verbannt Romeo. Er sagt nicht, du kommst in den Knast und dir wird die Rübe abgehackt, sondern er verbannt ihn aus Verona, woraufhin Romeo nach Mantua flieht, aber natürlich nicht, nachdem er eine Nacht mit Julia verbracht hat. Das ist die berühmte "Es war die Nachtigall und nicht die Lerche"-Szene, wo sie sich darüber streiten, ist es noch Nacht oder wird es schon Tag? Und das ist die einzige Nacht, die sie miteinander verbringen. Danach flieht Romeo nach Mantua. Graf Paris ist auch noch eine wichtige Figur. Graf Paris ist schon im ersten Teil dabei, zu versuchen, Julia zu heiraten. Capulet ist aber ein netter Vater eigentlich und sagt, du kannst sie gerne heiraten, aber sie muss einverstanden sein. Und das ist sie natürlich nicht. Im zweiten Teil entwickelt sich das so, dass nach Mercutios und Tybalts Tod Capulet irgendwie Angst hat vor schlechter Presse. Also der denkt, ich muss jetzt hier mal ein positives Zeichen setzen. Und Graf Paris ist ein sehr angesehener, sehr reicher Mann. Und er sagt Graf Paris die Hochzeit mit Julia zu. Von Romeo weiß er ja nichts. Und zwar für Donnerstag, also in 3 Tagen. Und Paris jubiliert, und Julia, die kurz bevor Romeo verbannt wurde, Romeo geheiratet hat, also Bruder Lorenzo hat die beiden ordentlich rechtskräftig vermählt. Das heißt, Julia kann gar keinen anderen Mann heiraten. Und es kommt dann dazu, durch eine neuerliche Auseinandersetzung, wo Capulet nicht mehr ganz so nett ist, kommt es dazu, dass er die Frist sogar noch verkürzt von Donnerstag auf Mittwoch. Heute haben wir aber schon Dienstag. Und Julia und Bruder Lorenzo ist ja auch ein Täter in dem Fall, weil er hat eigentlich 2 Leute vermählt, dessen Familien das gar nicht wollten. Julia sucht Rat bei Bruder Lorenzo, und Bruder Lorenzo gibt ihr ein Gift, ein Betäubungsmittel, das ihren Körper für 52 Stunden in einen todesähnlichen Schlaf versetzt. Sie nimmt das Gift auch, und alle halten sie für tot, tragen sie in die Gruft der Capulets, und der Deal ist, Bruder Lorenzo schreibt an einen befreundeten Mönch in Mantua und teilt Romeo diesen Plan mit und teilt ihm mit, wann er in der Gruft zu sein hat, wann Julia aufwacht. Dieser Brief kommt aber in Mantua nie an. Das heißt, Romeo weiß von nichts. Benvolio, sein alter Kumpel, kommt dann zu ihm und erzählt ihm, Julia sei tot. Und natürlich rast Romeo wie ein Bekloppter zurück nach Verona, geht in die Gruft, sieht die tote Julia, auch er hält sie für tot und nimmt selber Gift, aber tödliches Gift. Und in dem Moment, wo Romeo stirbt, erwacht Julia, beschimpft ihn noch als Geizhals, weil er die Flasche ganz ausgetrunken hat, die Flasche Gift, und Julia ersticht sich. Das ist die Geschichte. Und tatsächlich gibt es dann so eine, ja, ich nenne es mal Moral, denn der Prinz hat ja die Losung ausgegeben, also hört auf mit dem Scheiß und ich will, dass hier Ruhe herrscht. Tatsächlich, ja, verbrüdern sich Capulet und Montagu über dem Grab ihrer toten Kinder, retten sich aber auch wieder in so eine Gigantomanie, dass also Montagu sagt, ich baue für deine Tochter eine Statue aus Gold, und dagegen sagt Capulet, und auch Romeo in Gold, aber doppelt so groß und so weiter. Und du weißt ganz genau, der Frieden, dieser faule Frieden hält vielleicht eine Woche.
Wie haben die sich eigentlich kennengelernt?
Auf einem Ball, ein wunderschöner Ball, also vielmehr Capulet lädt ein zu einem Ball, und die Montagu-Truppe fängt von einem Diener diese Einladungsliste ab und sagt, bah, geil, da ist heute Abend Party, und sie gehen eigentlich als Partycrasher auf diesen Ball. Und Romeo hat eigentlich gar keine Lust auf Ball, weil er hat so Liebeskummer über eine andere Frau, Rosalind. Und auf diesem Ball sieht er Julia, und es ist wirklich, ja, Liebe auf den ersten Blick. Und das ist offensichtlich beidseitig, sodass diese Geschichte unmittelbar ins Rollen kommt. Sie beide sich sehr, sehr schnell ihre Liebe gestehen, und in der sogenannten Balkonszene wirklich sich annähern und ihre Liebe gestehen.
Und dann geht es so schnell, also die Rechtsprechung damals war, also der Prinz saß wirklich auf seinen Büchern und hat sofort geurteilt.
Ja.
Und diese Dünnaute ist das, die dramaturgische Dynamik, die Shakespeare da natürlich auch gebraucht hat.
Zum einen das, zum anderen denke ich, sind das wirklich also auch keine groß durchdachten Rechtsprechungen, sondern es ist einfach die Ansage. Also auf dem Marktplatz kommt der Herrscher und sagt so, Ruhe jetzt, ich will Ruhe in meiner Stadt haben, und wenn ihr noch mal einmal irgendwie hier euch kloppt, dann fliegt ihr raus. So. Das ist, glaube ich, wirklich der Tenor. Und natürlich ist es eine dramatische Zuspitzung von Shakespeare. Das ist ja das Interessante. Also das Ganze beruht ja auf einer Erzählung, The Tragical History of Romeo and Juliet heißt das, glaube ich, und ist von einem Engländer, witzigerweise auch, von einem Herrn Brooke. Und da dauert es 4 Wochen ungefähr. Also es dauert, glaube ich, sogar 4 Wochen, bis Tybalt und Mercutio getötet werden. Also da ist viel mehr Entwicklung, viel mehr möglich. Und es ist ja gerade das Spannende bei Shakespeare, dass das alles so unter Zeitdruck gerät. Auch diese Verkürzung von wegen, ihr heiratet am Donnerstag. Nee, wir heiraten am Mittwoch. So. Dadurch kommt ja eben unglaublicher Druck in diese Geschichte rein, was Julia und Lorenzo dann eben zu so einer aberwitzigen Handlung führt, ein Betäubungsgift einzusetzen, das wirklich todesähnlich wirkt.
Was weiß man über die Umstände dann von der Zeit auch? Shakespeare hat es gefunden von dem anderen Engländer und dann selber ausgeschmückt oder seine Sprache gefunden,
genau, aufgesetzt. Erstens das, und zweitens ist er natürlich, er war ja ein unglaublicher Vielschreiber, hat viel und schnell geschrieben. Erstaunlich dann doch mit einer solchen Qualität, die also wirklich 400 Jahre überdauert, oder mehr als 400 Jahre. Und da ist er natürlich ein geschickter Dramatiker, dass er einfach nicht nur das Romantische oder das Liebende da wirklich beschreibt, sondern er beschreibt nebenbei auch in irrsinnig komischen Szenen so sexistische Anspielungen. Also die Amme wird da teilweise von Romeos Kumpels ganz schön hart dran genommen. Weil sie ihm quasi unterstellen, ihm als 16-Jährigen mit einer wesentlich reiferen Frau eine Affäre zu haben. Da gibt es schon sehr witzige Momente. Auch dafür hat sich Shakespeare immer noch Zeit genommen. Aber diesen dramatischen oder vielleicht hier sogar dramaturgischen Kniff zu sagen, okay, dieser Ball ist an einem Sonntag, an dem sie sich kennenlernen, am Montag heiraten sie, Am Dienstag schlafen sie miteinander und es finden diese Kämpfe statt, wo die Verwandten sterben. Und dann heißt es plötzlich, soll am Donnerstag geheiratet werden. Das wird noch vorgezogen auf Mittwoch und die ganze Tragödie ist innerhalb von 4 Tagen vorbei.
Ist Shakespeare mal in Verona gewesen?
Offensichtlich nicht.
Wieso offensichtlich? Was?
Also es gibt keine Belege. Das ist ja das Verrückte an William Shakespeare. Wir alle halten ihn für einen der bedeutendsten und größten Autoren oder Dichter. Und es ist bis heute nicht bewiesen, ob es ihn überhaupt gab. Es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Shakespeare nie gelebt hat. Es gibt so eine Mär, dass die damalige Königin Elisabeth einen Liebhaber hatte, der ein begabter Dichter war und dem sie oder ihre Vasallen den Künstlernamen William Shakespeare gegeben haben, weil der nicht quasi öffentlich bekannt werden sollte. Es gibt sogar eine Theorie, dass Königin Elisabeth selbst diese Dramen geschrieben hat unter diesem Namen. Das alles ist deshalb so, weil es keine handschriftlichen Überlieferungen gibt von William Shakespeare. Kein einziges Stück, nicht mal ein Einkaufszettel oder eine Tagebuchnotiz. Und ein deutscher Übersetzer von William Shakespeare hat das einfach mal ganz profan begründet. Er hat gesagt, kein Mensch wusste damals, welchen Nachruhm man William Shakespeare da knüpfen würde. Deshalb hat auch keiner seine Zettel aufbewahrt, seine Schmierzettel. Also auch das ist dann wiederum eine Begründung dafür. Shakespeare hat es tatsächlich gegeben. Er hat nur eben alles entsorgt.
Was glaubst du?
Ich glaube an die letzte Lösung. Das ist einfach, ich kenne mich ja. Also wenn ich mir irgendwie Notizen mache, dann sind es Notizen, bis ich es abgetippt habe und dann kommt es in den Papierkorb. So, und wer weiß, vielleicht bin ich in 400 Jahren ein ganz berühmter Dichter.
Lars Helmer vom LTT über Romeo und Julia und William Shakespeare. Die Premiere ist am kommenden Freitag und dann gibt es Aufführungen bis zum 3. August. Wir machen nochmal einen kleinen musikalischen Trinkbreak hier in der Sendung und reden dann weiter über Romeo und Julia und die Inszenierung des LTT. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Lars Helmer vom LTT und Romeo und Julia von William Shakespeare. Du hast die Sprache angesprochen, wir alle kennen die Verse von Shakespeare. Wie viel verändern darf man da, muss man da oder steht da wirklich das Original dann auch? Oder welche Übersetzung verwendet ihr?
Das sind viele, viele Fragen. Ja. Das muss ich mal ein bisschen aufdröseln.
Genau.
Witzigerweise, die Engländer, ne, die ärgern sich immer, wenn sie Shakespeare spielen müssen, weil sie müssen Shakespeare spielen. Ne, weil das ist das englische Original. Wir haben ja hier in Deutschland den Luxus von, also ich glaube bei Romeo und Julia, ich würde mal schätzen, es gibt 150, 160 Übersetzungen. Ja, und die Engländer müssen immer das Original spielen. Wir haben da eine größere Breite an Texten, die wir uns aussuchen können. Tatsächlich haben Christoph Roos und ich so knapp 20 Übersetzungen gelesen. Ich sag mal die gängigen, das ist so Thomas Brasch, Frank Günther. Das sind so die gängigen Übersetzungen. Mir hat eine sehr gefallen von Wolfgang Wiens. Die mochte der Christoph nicht so sehr, weil die nicht so dreckig ist. Also die dreckigste Übersetzung ist eigentlich immer die von Thomas Brasch, weil der einfach eine sehr derbe deutsche Sprache für die sehr derbe englische Sprache von Shakespeare gefunden hat. Also der ist wahrscheinlich auch am nächsten dran. Und so haben wir uns dann auch für Thomas Brasch entschieden und haben jetzt bei den ganzen Proben auch festgestellt, dass das eine sehr gute Entscheidung war, weil sie einerseits wirklich die Geschichte sehr sauber und verständlich vor allen Dingen erzählt. Es gibt manchmal Übersetzungen, die sich so sehr, sehr wortgenau an Shakespeare halten und dann die Geschichte eher wirklich verkomplizieren. Wenn man Schlegel-Tieg liest beispielsweise, also die klassische Reklamausgabe, die ist zwar sehr poetisch, aber sie ist teilweise so verschwurbelt, dass man nicht mehr weiß, wo man gerade ist. Und das ist bei Brasch angenehm verständlich und eben angenehm derb für die humorvollen Szenen.
20 Übersetzungen liest du ganz durch oder vergleichst die entscheidenden Stellen? Und
also ich lese sie nicht ganz durch, weil ich meine, die Geschichte kenne ich ja. Und ich weiß, dass es tödlich endet. Aber da guckst du dir natürlich so ein paar spezielle Sachen an. Also erstmal liest du vielleicht 5, 6 Seiten, um zu sehen, ist das ein flüssiger Text? Also lese ich den gerne? Oder haut er mich schon auf Seite 3 raus, weil es einfach nur langweilig ist oder verkompliziert. Dann guckst du natürlich auch drauf, diese Übersetzer sind ja gleichzeitig auch ein bisschen Bearbeiter, also wie viele Personen haben die überhaupt drin? Aber es gibt natürlich, wir spielen es jetzt mit 11 Schauspielern in, ich glaube, 15 Rollen. Du kannst im Original bei Shakespeare findest du wahrscheinlich 40 Rollen. Also da gibt es ja Mengen an Dienern und sonstigem Personal in den Häusern, die du alle nicht brauchst natürlich. Ne? Weil die sagen nur mal, jawohl, Sir, und bringen einen Schweinskopf oder sowas. Also das brauchst du ja nicht. So. Und da guckst du natürlich auch schon mal drauf, wie ökonomisch dieser Übersetzer gearbeitet hat. Und da ist Brasch schon auch sehr radikal und nimmt viel überflüssiges Personal und dadurch auch viel überflüssigen Dialog raus. Und so gehst du dann eben an diese 20 Übersetzungen und schaust dir so ein paar Schlüsselstellen an natürlich, aber auch eben, ist die Sprache im Fluss gut, im Fluss richtig oder ist es eher verschwurbelt oder verkopft?
Was schätzt du an der Sprache von Shakespeare?
Das Schönste eigentlich ist, dass er sehr berechenbar ist. Also er ist in seinem Versmaß sehr sauber, in den Reimen nicht immer, da ist er manchmal schon verbogen und das macht ihn ja manchmal auch so schwierig zu lesen, weil er quasi so Wortschöpfungen macht, um einen Reim zu erfinden, wo es das Wort eigentlich gar nicht gibt. Und das sei ihm aber zugute getragen, weil es einfach dann im Fluss, im Metrum, im Versmaß einfach wahnsinnig schön klingt. Und das zu übertragen oder zu übersetzen ins Deutsche ist halt schon wirklich sehr schwierig. Und da hat Brasch wirklich so eine eigene Art gefunden, sehr frei teilweise zu übersetzen, aber dann eben sehr genau. Wiederum, aber vor allen Dingen eben sehr verständlich, also sehr, sehr zugänglich. Und das schätze ich an der Übersetzung von Brasch, aber grundsätzlich auch an der Sprache Shakespeares.
Hast du es auch im Original gelesen?
Ja, aber schon vor 30 Jahren. Und? Nee, noch länger.
Das muss man nicht nochmal machen.
Ach nö, also so weit, glaube ich, muss man nicht gehen, weil ich habe mich ja auch nicht jetzt dran gesetzt, eine neue Übersetzung selber zu machen. Sondern da vertraue ich dann natürlich schon den Übersetzern, die auch für ihre Übersetzung einen Verlag gefunden haben, also gängiges Material liefern. Da würde ich, also wir haben natürlich ein englisches Original auf der Probe gehabt und haben bei strittigen Stellen dann immer mal geguckt, wie heißt es denn eigentlich im Original? Und dann sind wir teilweise schlauer geworden, teilweise haben wir dann eben auch mal Worte umgestellt, um es noch klarer zu machen, aber ansonsten, also jetzt nochmal die komplette englische Fassung gelesen zu haben, muss ich verneinen.
Wie macht ihr das, wenn ihr musikalische Battles einbaut, die sicher im Original nicht so im Text dabei sind? Funktionieren die ohne Text? Kriegen die neue Elemente dann reingeschrieben?
Also sie funktionieren grundsätzlich ohne Text, also es sind keine Lieder, die wir da singen oder so, sondern es ist eher so, dass gerade beim großen Anfangs Mad Max Battle, wenn die beiden Streitwegen aufeinander zufahren und es beginnt dann aber eben, der erste Satz ist, haben sie mir einen Finger gezeigt, so. Also es geht um den klassischen Mittelfinger und daraus entwickelt sich eben dieser Streit und auch dann dieser Kampf. Also diese Musik leitet eigentlich immer nur ein oder über oder untermalt teilweise ist es ja auch sehr, sehr romantisch klingende Musik, die dann Liebesszenen einleitet oder so oder auch sogar untermalt. Aber also dass der Text die Musik da irgendwie trägt oder vorgibt oder einen Rhythmus vorgibt oder so, dem ist nicht so.
Also die Schauspieler müssen dann live die Instrumente spielen, ja, die frisch gebaut worden sind, zum Teil?
Ja, zum Teil sind es Umbauten. Also es gibt ein eingefasstes oder eingelassenes Xylophon und ein Metallophon. Dann gibt es diese komischen Bassgeschichten. Es gibt Glocken, die herumhängen, Bleche und so weiter und so fort und eben viel Holzpellets. Die Schauspieler haben wirklich, wir haben 8 Wochen geprobt, haben wirklich parallel in dem einen Raum szenisch mit Christoph Roos und in dem anderen Raum musikalisch mit Markus Jansen gearbeitet. Meistens hatten sie vormittags dann noch die erste Stunde Capoeira-Training. Also die waren schon richtig gut beschäftigt in den letzten 8 Wochen. Und wir sprachen ja vorhin von meiner Skepsis. Wir haben ein sehr musikalisches Ensemble, aber nicht jeder ist immer unbedingt rhythmus- oder taktsicher. Ne? Und da bin ich jetzt wirklich unglaublich positiv überrascht, wie sauber das geprobt worden ist und wie gut unser Ensemble das umsetzt.
Hat Holz gegen Metall überhaupt eine Chance oder gibt es da noch andere Kriterien außer Lautstärke wahrscheinlich schon?
Ja, es gibt durchaus andere Kriterien. Also ich sage mal, die Holzinstrumente sind die spannenderen, weil sie natürlich auch leichter zu bauen sind als Metallinstrumente. Metall ist eigentlich immer irgendwie ein Klotz, auf dem du herumhaust. Ne? Oder eben es sind irgendwie Metallophonplatten, die halt gestimmt sind. Holz kann man ja auch stimmen. Es ist einfach nur eine Frage der Länge, der Kanthölzer und so weiter und so fort. Da habe ich auch viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine andere Intensität bei Holz. Es ist eben nicht nur das Spiel über die Lautstärke oder über die großen Effekte, wenn man so ein Donnerblech schlägt beispielsweise, sondern es sind so die kleinen Effekte. Es gibt so einen Stab, aus dem sich so 2 Stäbe abgabeln und oben sind 2 Eier dran. Und da geht man mit einem Holzlöffel dazwischen und das macht dann so klok, 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 klok. Also das ist ein so schönes, winzig kleines Instrument, das aber natürlich auch schön eingesetzt wird und durch einen Mikroport dann verstärkt wird. Und an dem habe ich immer wahnsinnigen Spaß.
Trompeten, Blockflöte, Posaune, Tuba, sowas muss da gar nicht dazu.
Es wird nichts geblasen.
Nichts geblasen, nur geschlagen.
Es wird geklopft. Nur geschlagen, genau.
Nur geklopft. Wie laufen die denn rum? Wie sehen denn die Kostüme aus?
Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Genauso wie wir Holz gegen Metall haben, haben wir hier so eine klare farbliche Zuordnung. Also wir haben die roten oder rötlichen Montagus und wir haben die blau-grünen Capulets. Sodass ich gleich bei dem ersten Kampf, bei dem ersten Battle mit den Streitwägen sofort eine farbliche Zuordnung habe, wer gehört zu wem und wer ist mit wem verwandt und so weiter und so fort. Die Kostüme, wir lieben im Theater immer das Wort, sind historisierend. Das heißt, es kann durchaus mal ein kleiner Reifrock dabei sein oder etwas in der Art oder ein Kragen, also ein elisabethanischer oder viktorianischer Halskrause. Das gibt es alles, aber das ist alles nicht der Ansatz gewesen oder das Konzept gewesen von unseren Kostümbildnerinnen Anita König und Natalia Nordheimer. Sondern es ging denen um Farben und dann haben die wirklich also da eine bunte Palette hingestellt. Unser Mönch ist auch, ich nenne ihn immer Judas Priest, weil er trägt ein schwarzes T-Shirt, auf dem einfach nur Religion steht und den Unterrock eines quasi oder den unteren Teil einer Mönchskutte. Und das ist dann eben auch eher so ein Buddy einfach für Romeo, als dass es so ein seriöser Beichtvater wäre. Da sind wirklich auch optisch sehr, sehr schöne Sachen dabei. Anita und Natalia, die beiden Kostümbildnerinnen, haben unglaublich schöne Masken zum Beispiel gebastelt für diesen Ball bei Capulets, wo man sich ja nicht erkennen soll. Es gibt ja so gesellschaftliche, oder gab zumindest damals in so gesellschaftliche Feste, wo man eher inkognito hinging und so ein bisschen flirtete. Und da treffen sich ja Romeo und Julia auch. Und Anita und Natalia haben da unglaublich schöne Tiermasken gebaut, ganz einfach, aber wahnsinnig wirkungsvoll. Also darauf kann man sehr gespannt sein.
Und dann noch das Bühnenbild nochmal dazu. Es sind 2 Kubusse oder was, so zum Reingehen, so
genau,
Käfige.
Genau, das ist vielleicht das einzige Jubiläum, das wir in diesem Jahr ein bisschen beachten, ist Bauhaus. Also die sind schon sehr Bauhaus-ähnlich, also sehr klare Formen, sehr klare Strukturen. Es gibt das etwas kleinere Montagu-Haus, das Holzhaus, und dann gibt es das etwas größere zweigeschossige Capulet-Haus. Denn das ist ja das, was jeder bei Romeo und Julia erwartet, dass es wenigstens so eine Art von Balkon gibt. Und das ist eine sportive Aufgabe für alle unsere Darsteller unterschiedlichsten Alters, weil wir konnten natürlich in diesem Bauhaus-Stil keine Treppen anschrägen. Ne, das wäre ja gegen die Bauhausform. Das heißt, alle Treppen sind wirklich absolut horizontal und müssen so mit Reifröcken und so weiter beklettert werden. Das ist schon teilweise eine sehr gefährliche Sache und sportive Sache, weil es auf 3 Meter hoch geht. Und trotzdem ist dem Rechnung geschuldet, eben, dass es eben sehr kubisch bauhausig sein soll. Dazwischen gibt es dann auch nur noch ein einziges Element, das ist die Klause des Bruder Lorenzo. Das erinnert ein bisschen an ein Dixie-Klohäuschen, aber ist ganz funktional. Und auch das klingt wunderbar.
Und wie sieht's aus mit den Wetterprognosen? Also hochklettern bei Wetter ist ja auch, ne, gefährlich.
Ja, also wir hatten schon einen kleineren Unfall. Und das bei wirklich sehr, sehr guten Außentemperaturen oder äußeren Bedingungen, also kaum Wind, vor allen Dingen keine Feuchtigkeit und kein Laub auf der Bühne. Wir haben dem Schauspieler allerdings dann auch eine gewisse Kletteraktion verbieten müssen, weil wir gesagt haben, stell dir vor, du greifst und es liegt dort ein nasses Blatt und so weiter, dann fliegst du gleich 3 Meter runter. Ne? Und wir wissen zwar, alle Schauspieler sind ersetzbar, aber so kurzfristig halt eben auch nicht. Und die Wetterprognosen, die du angesprochen hast, also wir hatten ja bisher wirklich unglaubliches Glück und es war wirklich einer der schönsten Arbeitsplätze überhaupt. Dummerweise wird gerade zum Ende der Woche Regen angesagt. Es wird zwar nicht wesentlich kälter, ich glaube es sollen 27, 28 Grad geben am Freitag, aber die Regengefahr ist relativ groß.
Und könnt ihr spielen bei Regen? Wie stark darf es regnen?
Es gibt da klare Ansagen, immer unter dem Motto Safety First. Solange wir glauben oder wir meinen und wir sagen, ist der technische Abenddienst, der künstlerische Abenddienst, der Inspizient, der Regie oder die Regieassistentin, wenn wir sagen, es wird zu gefährlich, also gerade auf diesem Capulet-Haus in 3 Meter Höhe, vom Regen her oder vom Wind her, dass der Laub auf die Bühne weht, dann gibt es immer das grundsätzliche Prinzip, man unterbricht die Vorstellung erstmal für maximal 20 Minuten. Ist nach 20 Minuten keine Änderung oder keine Besserung da, bricht man die Vorstellung ab. Das ist natürlich der Worst Case, sag ich mal. Aber vor 3 Jahren, als wir das letzte Mal auf der Neckarinsel gespielt haben, gab es tatsächlich 2 Vorstellungen, die abgesagt wurden, aber schon mittags, weil es einfach völlig utopisch war, dass sich das Wetter bessern würde an dem Tag und man mittags schon im Internet veröffentlichen konnte, dass wir nicht spielen werden. Und tatsächlich stehe ich an einem dieser Abende, hatte ich Abenddienst und wir stehen dann auch ab 7:30 auf der Platanenallee und fangen die Zuschauer ab. Und an diesem Abend kamen tatsächlich 2, weil alle anderen, es war eine ausverkaufte Vorstellung, alle anderen gucken natürlich in ihren auf unsere Homepage und sehen, okay, die findet nicht statt, das haben wir uns schon gedacht, weil das Wetter so beschissen ist. Aber die, glaube ich, kamen vom Bodensee, da war das Wetter nicht schlecht. Und aber die waren dann, haben es natürlich eingesehen.
Und ab wann gilt eine Vorstellung dann als gespielt? Also im Fall, wenn das Mittagsabsatz sagt, macht ihr eine Ersatzvorstellung, genau, wahrscheinlich. Dann. Aber wenn, wie lange gespielt ist?
Da gibt es auch eine klare gesetzliche Regelung. Ist die Pause erreicht, gilt die Vorstellung als gespielt. Das heißt, müssen wir im zweiten Teil nach der Pause unterbrechen oder abbrechen, oder müssen wir abbrechen, dann wird kein Geld zurückgezahlt. Vor der Pause würde es zurückgezahlt werden. Entweder Geld zurück oder eben Austauschkarten.
Ersatz oder Ersatzvorstellung? Habt ihr eine Option da hinten dran
nochmal? Wir haben mehrere Optionen. Also zunächst mal füllen wir natürlich mit eventuellen Ausfällen die anderen Vorstellungen auf, also bieten erstmal die an, die sowieso schon disponiert sind. Und wenn das dann nicht mehr klappt, dann machen wir die Ersatzvorstellungen auf. Die sind dann jeweils mittwochs.
Also ein zusätzlicher Tag, aber das Ende ist 3.8., so viel steht fest.
Ja, der 4.8. ist natürlich auch noch eine Option für die Vorstellungen, die dann zuletzt waren. Wenn da nochmal was ins Wasser fallen sollte, gibt es den 4.8. noch als Ausweich.
Auf welcher Höhe seid ihr genau in der Platanenallee?
Direkt am Silcher-Denkmal, also an diesem Rondell. Das hat sich als logistisch sehr, sehr praktisch erwiesen. Wir haben unsere Zeichnungen von oder Aufzeichnungen von vor 3 Jahren als Grundlage genommen für die Positionierung der Tribünen und für den Backstage-Bereich. Also vor 3 Jahren erinnere ich mich, dass immer noch mehr nachgebessert werden musste, weil da musste noch ein Zelt hin, weil es viel geregnet hat vor 3 Jahren. Und jetzt haben wir einen fast schon komplett und absolut ideal eingerichteten Backstage-Bereich. Und das spart uns natürlich alle viel, viel Zeit und viel Nerven.
Dürft ihr noch hinfahren mit Fahrzeugen? Die Platanenallee ist ja da schon auch sehr geschützt. Ich glaube, die von der Neckarinsel jetzt, die Sommerinsel, die durften ja nicht mehr hinfahren.
Wir dürfen noch, wir müssen auch, weil wir einfach extrem schweres Zeug zu bewegen haben. Jetzt nicht mehr so viel, aber bei der technischen Einrichtung natürlich. Das war aber natürlich schon vor 2 Wochen. Es ist so, dass immer noch Fahrzeuge von uns rauf dürfen, aber eben nur von der anderen Seite, also von der Brücke am Gymnasium, am Wildermuth-Gymnasium. Und dann ist es ja nur noch ein kurzer Weg. Aber also wir fahren eigentlich auf den Anfangsteil der Platanenallee fahren wir nicht mehr rauf.
Was machst du, wenn es abgespielt ist? Was machst du im Sommer?
Endlich Urlaub. Ich nutze mal wieder die Zeit, Freunde zu besuchen. Und das ist für mich hauptsächlich der Bereich Berlin und Norddeutschland. Und da habe ich dann auch noch eine angenehme Pflicht. Mein Neffe heiratet nämlich und die heiraten nur standesamtlich und haben sich mich als Trauredner gewünscht für die Hochzeitsfeier. Und da habe ich über die Weihnachtszeit viele, viele Interviews geführt mit Freunden und Freundinnen meines Neffen und seiner zukünftigen Frau und habe, glaube ich, eine launige Rede zusammengestellt, die ich dann da in Lübeck halten darf.
Wie viel von der neuen Spielzeit nimmst du mit in deinen Urlaub?
Naja, auf jeden Fall Warten auf Godot. Damit fangen wir schon an zu proben, nachdem die Premiere raus ist. Das inszeniert Thorsten Weckerlin. Und ich werde ein bisschen vorbereiten müssen, weil Christoph Roos und ich eine Bühnenversion von Jules und Jim schreiben fürs Ende der Spielzeit. Und ich denke, da werde ich den Urlaub auch mitnutzen. So vollkommen abschalten kann ich eh nicht.
Geht einfach nicht bei dem Job?
Nee. Oder? Nee. Und es gibt einfach Dinge, ich meine, Lesen ist ja nicht unangenehm. Ne? Und ich habe Jules und Jim jetzt vor kurzem nochmal gelesen, habe mir auch den Film besorgt. Und beim zweiten Lesen kann man sich dann auch schon einfach im Text, im Buch die Markierungen machen, wo man sagt, das ist ein wichtiger Teil oder das könnte man weglassen und so weiter und so fort. Und das ist für mich, ich sag mal, Semi-Arbeit.
Vielen Dank, Lars, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für die Premiere, euch, dem LTT, von Romeo und Julia am Freitag und alle weiteren Aufführungen und natürlich auch schönen Sommerurlaub.
Danke, Matze, wünsche ich dir auch.
Das war's, Lokalmagazin live am Montagvormittag, in der Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen von 6 bis 8. Alle Wortbeiträge, auch dieses Interview in voller Länge, nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am kommenden Freitag. Dann zu Gast die Kollegen vom Theater Lindenhof und es geht um das Theaterprojekt Aufstieg und Fall einer Firma Sommertheater in der Pausa Bogenhalle in Mössingen. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.